SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zu Platz 3 der Bestenliste und zu einer Neuübersetzung und Wiederentdeckung. Nanon heißt ein später Roman der französischen Schriftstellerin Georges Sand, den Elisabeth Edel für den Hansa Verlag ins Deutsche übertragen hat. Die Geschichte spielt in den Wirren der französischen Revolution, nimmt das Alltagsleben einfacher Leute in den Blick und wird aus der Perspektive einer Frau erzählt. Kirsten Vogt, das Bauernkind Nanon ist 14 Jahre alt, als in Paris die Revolution beginnt. Wie verändern diese geschichtlichen Ereignisse das Leben der Hauptfigur?
Nachhaltig. Dieses Bauernmädchen, das sollte man vielleicht sagen, ist nicht nur ein Bauernmädchen, sondern auch ein Waisenkind, das bei seinem Großonkel aufwächst. Und das bekommen wir aber erzählt, nachrevolutionär erzählt, aus der Perspektive der alten oder älteren Frau, die mittlerweile eine Marquise ist. Also das ist ein weiter Weg, den wir da mit der Ich-Erzählerin gehen, die zunächst mal anfängt zu sagen, ich konnte gar nicht schreiben und lesen, als ich klein war, als ich jung war. Ich habe das erst mit 12 gelernt. Ich versuche jetzt zunächst mal in der einfachen Sprache meiner Kindheit davon zu erzählen, wie das alles losging, mein Leben und vor allem, wie das Leben meines geliebten Mannes ich sozusagen miterlebt habe und was er erlebt hat, denn eigentlich will sie dieses für ihre Nachkommen aufheben und aufschreiben. Und das Buch beginnt mit einer schallenden Ohrfeige. Das ist das wirklich Faszinierende. Mit einer Ohrfeige, die gegeben wird, nicht weil jemand böse ist, sondern weil man ihm eine Lektion erteilen will und eine Lehre geben. Nämlich dieser eigentlich sehr gütige und grundanständige Großonkel, bei dem dieses Waisenkind aufwächst, nimmt die Kleine zu sich, knallt ihr eine und sagt, pass mal auf, ich kaufe dir ein Schaf. Und dieses Schaf ist der Beginn ihrer Karriere sozusagen. Wir haben neulich den schönen Titel von Nora Gomringer gehabt, am Meerschwein lernt das Kind den Tod. Am Schaf lernt dieses Kind die Verantwortung, das Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein. Sie sagt, plötzlich fühlte ich mich größer, meine Eigenliebe wuchs. Sie hat jemanden etwas, um das sie sich sorgt. Und mit diesem Schaf, das sie also pflegt und hegt und das ihr Wohlstand irgendwann bringen soll, qua Wolle und so weiter, geht sie, weil das Gras knapp wird, wo sie sonst immer grast, plötzlich auf den Klosteranger. Und trifft da einen Novizen, Emilien. Da nimmt die Liebesgeschichte erstmal ganz zart und sanft ihren Lauf, was bei Georges Sand nicht verwundert. Und dann wird es eine Geschichte, die eben von der französischen Revolution vor allem geprägt ist und dann sehr dramatisch wird, weil diese Frau sich in Burschenkleider wirft und diesen Emilien irgendwann retten muss.
Und bevor es dann losgeht durch die französische Provinz an ganz unheimliche Orte, bleibt sie erstmal an ihrer alten Heimat. Sie genießt gewissermaßen, dass die alten Stände nicht mehr existieren und der Klerus seine Macht verloren hat, denn sie erlebt dort eine kurze Zeit lang, man könnte so sagen, so eine Art klassenlose Utopie in den Gemäuern dieses alten Klosters. Und damit sind wir bei der Lesestelle, die Isabelle de Mai vorträgt. Bitte sehr.
Nun lebten wir also wie eine Freundesschar im Kloster. Der gute Prior, Emilien, die kleine Louise, der alte Dumont und ich. Denn Emilien bat mich, für seine Schwester Erzieherin und Gefährtin zu sein, während ich zugleich mit der Mariotte den Haushalt führte. Meine beiden Cousins wurden als ständige Arbeiter eingestellt und bewirtschafteten die Äcker. Und so mussten nun einige Menschen von diesem armseligen Grund leben, der, so lange vernachlässigt, von geringem Ertrag war. Doch abgesehen von den zwei Arbeitern und der Mariotte, die einen Tagelohn bekamen, waren wir alle entschlossen, unsere Fürsorge und Arbeit umsonst zu leisten. Und wir verstanden es, im Haushalt so sparsam zu sein, dass der Besitzer froh war und keinen größeren Wunsch hatte, als uns zu behalten. Am wenigsten machte der Prior, denn er litt immer mehr unter Kurzatmigkeit. Ohne ihn wäre jedoch nichts gut gegangen, denn es brauchte eine gewisse Autorität über die jungen Leute und er war als einziger daran gewöhnt, Befehle zu geben. Da wir alle ein bisschen Geld gespart hatten, wollten wir keine Vorauszahlungen von Monsieur Costieu. Der Prior erhielt einen kleinen Betrag, den seine Familie ihm anbot, unter der Bedingung, dass er die alte Erbteilung nicht antastete. Er schickte Dumont in seine Heimat Guéret und schien zufrieden mit dem, was er gebracht bekam. Nachdem alles nunmehr eingerichtet war, besaßen wir den unschuldigen Egoismus, mitten in diesen Zeiten, die für Frankreich immer unglücklicher und bedrohlicher wurden, ein außergewöhnliches Glück zu genießen. Zur Rechtfertigung muss gesagt werden, wir erfuhren fast nichts mehr von dem, was sich zutrug, und rasch begriffen wir auch nichts mehr. Solange die Ordensgemeinschaft bestanden hatte, waren Zeitungen eingetroffen, Anordnungen des Distrikts, Mitteilungen des hohen Klerus. Dem Prior wurde nichts mehr geschickt, der Klerus ließ ihn fallen. Weil das Kloster nicht mehr Pfarrkirche war, las niemand mehr die Messe. Doch auf Bitte der Dorfbewohner ließ der Prior morgens, mittags und abends zum Angelus läuten. Schon lange wurde nicht mehr gebetet, doch nichts liebt der Bauer mehr als das Gebimmel der Glocke. Sie verkündet ihm Ende und Anfang seines Tages und erinnert ihn zur Tagesmitte an seine Essenszeit, die auch Ruhezeit ist. Später, als man die Glocken des Klosters requirierte, um daraus Kanonen zu gießen, herrschte große Bestürzung. Ein Kirchsprengel ohne Glocken, sagte man, ist ein toter Kirchsprengel. Und ich dachte wie die anderen.
Isabelle de Mey las aus George Sands Roman Nanon, der für den Hansa Verlag aus dem Französischen von Elisabeth Edel neu übersetzt worden ist. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Gerrit Bartels, schon bald werden aus den Glocken Kanonen gegossen und Nanon wird das Kloster verlassen. Was treibt die Hauptfigur an und wohin führen nun ihre Wege durch das ja nachrevolutionäre Frankreich?
Ja, was treibt die Hauptfigur an? Die Hauptfigur treibt an, immer gut zu sein, immer treu zu sein, ihrem Freund treu zu sein, Emilien. Sie merkt erst auch gar nicht, dass es da vielleicht wirklich auch um Liebe geht, sondern sie ist naiv, noch naiv. Und irgendwann sagt er ihr, dass er auch mehr will als einfach nur Bruder-Schwester-Beziehung. Also da merkt sie dann auch, dass es Liebe ist. Und ich habe mich auch die Frage gestellt, was treibt sie eigentlich an? Also man erlebt, wie sie sich durch die Wirren der Französischen Revolution, zumindest auf dem Land, sich durchschlägt. Und wie sie dann nach und nach immer erfolgreicher wird und sie kriegt dieses Kloster irgendwann geschenkt, sie kriegt dann auch mal ein zweites Schaf und sie macht aus all dem also viel mehr. Sie wird also eigentlich so eine Art Karrierefrau, bleibt aber sich treu, bleibt einfach ihrem bäuerischen Leben treu. Also ganz am Ende heißt es dann auch, dass sie jetzt zwar eben eine Marquise ist, aber sie ist auch diejenige, die eigentlich dem bäuerischen Leben verhaftet, weil sie ist eigentlich stolz darauf, auch eine Bäuerin geblieben zu sein. Und dieser Roman soll ja ein Bildungsroman aus weiblicher Perspektive oder ein weiblicher Bildungsroman sein. So schreibt das auch Elisabeth Edel in ihrem wirklich sehr schönen, langen Nachwort. Es ist aber dann auch ja so die Frage, also was treibt sie an? Welche Kämpfe muss diese Frau eigentlich durchleben? Und ich habe so den Eindruck gehabt, ihr fällt das alles doch sehr in den Schoß. Also es ist eben wirklich eine sehr ungebrochene Figur, die jetzt auf fast 400 Seiten so durch diesen Roman geführt wird. Und das macht den Roman dann auch so ein bisschen ja nicht langweilig, weil dann doch so viele Abenteuer- und Räubergeschichten teilweise so mit drin sind. Ich finde sie als Figur wirklich zu eindimensional und ja, sie langweilt mich. Und auch in dieser künstlichen Naivität, in der das Ganze erzählt ist, das hat mich dann eigentlich auch bis zum Ende ziemlich gestört. Auch wenn dann zweimal, also es gibt dann, soll ja so Etappensprünge geben nach 10 Kapiteln und nach 20 Kapiteln, glaube ich. Ich glaube, der Roman hat, ich glaube, 40 Kapitel oder 30, wo sie dann selber dann auch ganz offensiv sagt, nein, jetzt habe ich das gelernt und jetzt habe ich das gelernt, ich werde jetzt in einer anderen Tonart meine Geschichte erzählen. Den Eindruck habe ich leider Gottes auch nicht gehabt und ich bin so ein bisschen ja, irritiert davon, dass also der Hansa Verlag Georges Sand zu einer ja, Klassikerin oder einem Klassiker machen will, ausgerechnet mit diesem Roman, wo Georges Sand wirklich ganz andere Romane auch noch geschrieben hat und wo es, also ja klar, weibliche Bildungsromane, aber wo es eben wirklich um Frauenschicksale geht, die sicher um einiges interessanter sein könnten als jetzt dieses doch etwas langweilige, brave, sehr, ja, wie gesagt, eindimensional, bruchlos verlaufende Karriere dieser Analphabetin zu einer Marquise.
Daniela Striegel, also schauen wir uns das doch mal etwas genauer an. Also Nanon führt uns in diese Zeit der Französischen Revolution. Wir erleben diese Unruhen, Umbrüche und Aufbrüche sind es ja auch dieser Zeit mit. Und anschließend an das, was Gerrit Bartels gesagt hat, was macht den Roman für heutige Leserinnen und Leser interessant? Es ist ja, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob wir uns fragen, wie dieser Roman damals rezipiert worden ist. Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil im Nachwort werden sehr interessante Stellungnahmen zu diesem Roman auch zitiert. Aber zunächst einmal die Frage, weil Gerrit Bartels hat ja aus seiner heutigen Sicht auf diesen Text geschaut, was könnte den Roman für heutige Leserinnen und Leser interessant machen?
Also zum Glück habe ich ein anderes Buch gelesen als Herr Bartels. Für mich war das ganz bezaubernd. Diese Nanon, also es gibt einen Satz von Marie von Ebner-Eschenbach, als eine Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt. Und diese Frau lernt lesen, sie zwingt aber den entlaufenen oder vielmehr verbannten jungen Aristokraten Emilien dazu, dass er ihr Lesen beibringt. Das heißt, sie bildet nicht nur sich, sondern sie bildet auch den Mann, den sie liebt, wo sie das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß. Da glaubt sie, sie ist einfach befreundet mit ihm. Und über dieses Lesen gewinnt sie Macht über ihr Schicksal. Und es gibt einen Dialog mit diesem Anwalt, der das Kloster kauft und der eigentlich so der typische verführte Revolutionär ist, der vom Girondisten zum Jakobiner wird, die blutigsten Vorkommnisse der Revolution unterstützt und selbst mit antreibt, aber in Wirklichkeit ein guter Mensch ist und das mit schlechtem Gewissen macht. Und der redet einmal mit ihr, da geht es um die Frage, wie kann man Emilien befreien? Und er sagt, naja, du bist ja verliebt. Und sie sagt, das würde ich für jeden machen, auch natürlich für sie. Ich bin gar nicht verliebt. Würden Sie das nicht machen? Und er sagt zu sich, Heldennatur. Also es ist eine Frau, die eine Heldennatur hat. Und natürlich ist sie eine Gute. Aber dieser Emilien ist auch ein Guter. Das sind lauter rechtschaffene, redliche Menschen, die sich in diesen Wirren, wo es natürlich zu Verbrechen kommt, also es werden auch Menschen in der Provinz guillotiniert. Also es ist nicht so, dass da alle davonkommen. Es ist ganz klar, dass also eine große Umwälzung im Gang ist und viel Böses passiert. Also man kann das auch parallel lesen zur russischen Revolution, zur nationalsozialistischen Machtergreifung, wie Leute sich anpassen, wie sie versuchen durchzutauchen oder wie sie ihr Mütchen kühlen oder private Rechnungen begleichen. Das kommt alles vor. Aber die Heldin ist eine reine Seele, ja, ein einfaches Herz, um einen Flaubert-Titel zu zitieren. Flaubert war begeistert von dem Buch und hat auch gesagt, dass er mit dieser Figur so mitfühlt, dass er in Wirklichkeit sentimental ist, obwohl er sich das in seiner Literatur immer versucht zu versagen. Ich habe auch an Dickens gedacht. Es ist ein menschenfreundliches Buch, wo man merkt, dass die Autorin die Geschichten mit einer großen Sympathie für ihre Figuren erzählt. Ich halte es nicht für weltfremd, aber es ist klar, es soll tröstlich sein. Das heißt es auch im Nachwort, zitiert Elisabeth Edel in ihrer wirklich großartigen, schwungvollen Übersetzung, kommt das auch, finde ich, sehr gut zum Ausdruck, das Heutige der Geschichte.
Sie haben Flaubert zitiert, Zola hat den Roman auch gelesen und hielt ihn für eine romantische Märchenerzählung. Stendhal und Baudelaire hielten die Autorin schlichtweg für plump. Also man sieht, nicht nur die Jury der SWR-Bestenliste kann ganz, sagen wir mal, unterschiedlich diesen Roman lesen, sondern er wurde auch so disparat und verschieden zu Lebzeiten der Autorin aufgegriffen. Aber was mich noch interessieren würde, ist, Frau Vogt, was zeichnet denn diese Prosa stilistisch aus? Also mal abgesehen davon, wie die Figuren angelegt sind.
Ja, das, was wir angedeutet haben, dass sie versucht, diese Sprache zu wechseln. Zunächst mal diese schlichte Sprache. Also ich habe das schon eigentlich vernommen oder gelesen. Und das dann ein bisschen elaborierter wird und differenzierter, wie aber überhaupt interessant ist. Ich muss zwei Sachen sagen. Interessant ist, wie sie diese jeweiligen Schichten oder Stände, die sie beschreibt, da gibt es nämlich gute und böse Kleriker. Da gibt es gute und böse Adlige. Da gibt es arrogante junge Damen und es gibt halt sie, die keine Eitelkeiten kennt und so weiter. Das heißt, es sind jeweils in diesen Individuen Differenzierungen vorgenommen, die sozial gemeint sind. Zweiter Punkt zum Thema Revolution müssen wir unbedingt sagen. Es ist ein Spätwerk, also eines ihrer letzten Bücher. Sie schreibt es in einem halben Jahr etwa mit leichter Hand. Also diese schöne Seele, die sie vielleicht wirklich nicht war, aber die sie da beschreibt, ist ja zunächst mal das Zurückgehen nach Indre, den Ort, das Departement, wo sie aufgewachsen ist, diese bäuerliche Umgebung. Es ist das Zurückgehen von 1870-71 und der Revolution und dem Revolutionsgeschehen dort, was sie eben sehr differenziert betrachtet, weil diese protosozialistischen Kommunarden lehnt sie ab, die diese Revolution angestachelt haben, die ihr so und dann nicht gefallen hat. Sie lobt aber quasi die Möglichkeiten der urfranzösischen Revolution, ja, und sagt dann eben aber auch später und in flankierenden Aufsätzen und Artikeln, die sie zu der Zeit über das Lesen, die Wichtigkeit des Lesenlernens und Lehrens schreibt, dass natürlich die Verfolgung und Ermordung der Kommunarden 1871 natürlich auch ein großes Verbrechen war, obwohl diese Menschen von Hass getrieben waren und verblendet. Das heißt, es ist ein eminent für diese Frau, für diese Zeit politischer Roman, wo sie nochmal reflektiert, was dieses fast Jahrhundert dieser Revolution in Frankreich gemacht hat und wie es gemacht hat, ohne dass sie das vordergründig macht. Das ist nur die Spiegelung, auch in einer abgehängten Region sozusagen, dieser Provinz, in die die Neuigkeiten gar nicht so hineinkommen. Die haben da Nachrichten quasi nur übers Kloster bekommen und das versiegt damit, dass das Kloster angebunden ist. Also insofern ist es ein, und das finde ich wichtig an dem Buch, es ist nicht nur eine Individualentwicklungsgeschichte, sondern es ist eigentlich ein politischer Roman.
George Sands Roman Nanon in der Neuübersetzung von Elisabeth Edel wurde auch noch mal eigens gelobt, erschienen im Hansa Verlag aus München. Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank.